Ein Dorf bei Magdeburg im Oktober des Jahres 1865. Reisende Schauspieler sind eingetroffen und präsentieren im Saal eines Wirtshauses einen heiteren Theaterabend. Im Publikum sitzt auch der Müller Christoph Wilhelm Strumpf. Als er sich später auf den Heimweg macht, kann er nicht ahnen, dass nach dem Komödienspiel eine tödliche Tragödie auf ihn wartet. Er hat seine Mühle außerhalb des Dorfes fast erreicht, als ein Flintenschuss die Stille der Oktobernacht zerreißt. Wer hat dem arglosen Müller aufgelauert und wo liegt das Motiv? Ausgerechnet der Programmzettel der Theatergruppe wird am Ende helfen, den Fall zu lösen. Ihr hört Böses Blut. True Crime trifft Geschichte. Folge 13. Dorftheater.
Böses Blut. True Crime trifft Geschichte. Ein Podcast mit Jan Wiechert.
Ja, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, ich begrüße euch alle ganz herzlich zu einer neuen Folge von Böses Blut. Das ist nach wie vor der Podcast, der sich mit wahren Kriminalfällen beschäftigt, die sich im 19. oder aber im frühen 20. Jahrhundert abgespielt haben. In der Regel sind wir so im zeitlichen Rahmen von etwa 1800 bis zum Ende des Kaiserreichs im Jahr 1918 und wir sind im deutschen oder zumindest deutschsprachigen Rechtsraum unterwegs. Heute geht es um einen Fall, der sich etwa in der Mitte dieses Zeitrahmens ereignet hat und wir schauen, wenn man sich nach den heutigen politischen Grenzen richtet, nach Sachsen-Anhalt. Es wird um eine ziemlich spannende und interessante kriminalistische Untersuchung gehen, durch die im Jahr 1865 ein Mörder überführt werden konnte. Und ganz zum Schluss gibt es dann auch noch ein gewisses juristisches Kuddelmuddel rund um die Frage, wer im Königreich Preußen Geschworener sein darf und wer nicht. Bevor wir jetzt aber in die Details einsteigen, kommt noch das übliche Vorgeplänkel, das uns wieder mein geschätzter Kollege Jan Schellenberger zusammengefasst hat. Was müssen die Hörer wissen? Was gibt's Neues, lieber Jan?
Ja, moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Böses Blut. Schön, dass ihr wieder zuhört. Einige von euch kennt es ja mittlerweile schon. Wie üblich darf ich euch wieder mit allen Informationen rund um unseren Podcast versorgen. Wie zu jeder Folge findet ihr auch in dieser wieder das Infopaper. Dort könnt ihr nachlesen, welche Quellen Jan bei der Recherche benutzt hat. Außerdem findet ihr dort auch alle Kontaktmöglichkeiten, sei es Mail oder Social Media. Und falls ihr eine Frage auf dem Herzen habt, schickt uns doch einfach mal eine Nachricht. Vollkommen gleich, über welchen Dienst ihr uns hört, drückt doch mal den Abo-Button. Und wenn ihr dann noch eine gute Bewertung dalasst, wäre uns das eine Riesenhilfe. Für diejenigen, die uns sogar kostenpflichtig unterstützen wollen, uns gibt's auch auf Patreon. Dort springt dann doch auch mal der ein oder andere Vorteil für euch raus. Soweit von mir. Ich mache den Platz wieder frei für den anderen Jan und wünsche euch ganz viel Spaß mit dem heutigen Fall.
Ja, danke für diesen Infoblog. Dann fehlt uns noch eine Sache, nämlich die Inhaltswarnung. Es geht heute um ein Gewaltverbrechen und wir hören dabei auch in ein Quellenzitat rein, das die Verwundungen an einer Leiche relativ explizit beschreibt. Wenn ihr so etwas nicht hören wollt, was wir natürlich verstehen könnten, oder wenn ihr mit dem Thema Schwierigkeiten habt, empfehle ich euch bei dieser Folge vorsichtig zu sein und sie im Zweifelsfall ganz zu überspringen. Grundsätzlich gilt wie immer, achtet bitte auf eure persönlichen Grenzen. Jetzt aber zur Sache, also zu unserem Fall, der uns in das Jahr 1865 führt und in ein kleines Dorf namens Biere, also geschrieben wie das Getränk, aber im Plural. Der Ort war bis 2007 noch eine eigenständige Gemeinde, gehört mittlerweile aber zur Gemeinde Bördeland im Salzlandkreis in Sachsen-Anhalt. Die nächste größere und vielen sicherlich bekannte Stadt ist Magdeburg und Biere liegt etwa 15 Kilometer südlich davon. Historisch-politisch bewegen wir uns im Jahr 1865 in der preußischen Provinz Sachsen. Da herrscht ein bisschen Verwechslungsgefahr, also es gab seinerzeit auch noch das Königreich Sachsen. Die Provinz Sachsen gehörte aber nicht dazu, sondern war ein Teil des Königreichs Preußen. Und da sind wir jetzt eben unterwegs. Biere war in der Mitte des 19. Jahrhunderts ein Ort von etwa 1700 Einwohnern mit einer eigenen Kirche, mit einer Zuckerfabrik als wichtigem Arbeitgeber, viel Landwirtschaft und nicht weniger als 6 Windmühlen, die natürlich alle so ein Stück entfernt vom Ortskern lagen. Außerdem gab es natürlich auch mehrere Wirtshäuser. Im Oktober 1865 kam eine wandernde Schauspieltruppe nach Biere, die schlug ihr Quartier in einem dieser Wirtshäuser auf und verwandelte den Wirtshaussaal zur Theaterbühne. Und für so eine kleine ländliche Gemeinde war das natürlich ein besonderes Ereignis und eine seltene Gelegenheit, um ein bisschen Kultur und Unterhaltung genießen zu können. Am 23. Oktober spielte das Ensemble in Biere ein Stück mit dem Titel »Die Einquartierung« oder »Die Österreicher in Hamburg« von Georg Friedrich Starke. Wenn man in alten Zeitungen nachsieht, dann erkennt man, dass dieses Stück seit den 1850er Jahren immer mal wieder aufgeführt wurde. Nur leider habe ich über den Inhalt nichts Näheres herausgefunden. Wenn man sich aber den zeitlichen Kontext und den Titel anschaut, dann lässt sich zumindest erahnen, worum es da ging. Im Rahmen des Schleswig-Holsteinischen Krieges von 1848 bis 1851 kam es nämlich zu Einquartierungen österreichischer Truppen in Hamburg und ich nehme stark an, dass dieses Ereignis den Hintergrund des Theaterstücks bildete. Wie gesagt, ich weiß auch nichts Genaueres, aber ich könnte mir ganz gut vorstellen, dass es da um kulturelle Unterschiede und Missverständnisse zwischen den Österreichern und den Hanseaten ging. Vielleicht so die 19. Jahrhundert-Version von Willkommen bei den Stieß. In der Presse wurde das Stück, ich zitiere, als komisches Charaktergemälde in 3 Abteilungen beschrieben oder auch als Lokalposse mit Gesang in 3 Abteilungen. Also, worum es auch immer gegangen sein mag, es war auf jeden Fall eher ein leichter und lustiger Stoff. Zu den Bewohnern von Biere, die Lust auf einen Theaterabend hatten, gehörte der Müllermeister Christoph Wilhelm Strumpf, dem eine dieser 6 Windmühlen gehörte. Strumpf war 39 Jahre alt und verheiratet, seine Frau hieß Auguste Friederike. Über die Kinder des Paares gibt es etwas widersprüchliche Informationen. In einem zeitgenössischen Aufsatz, der für mich auch die Hauptquelle für diesen Fall dargestellt hat, da heißt es, dass das Paar 2 Kinder hatte. Im Kirchenbuch habe ich aber nur eine Tochter gefunden, damals 3 Jahre alt. Allerdings, die Müllerin Auguste Friederike Strumpf war im Oktober 1865 schwanger und vielleicht entstand dadurch das Missverständnis, als dieser Artikel dann später geschrieben wurde. Wichtiger als das Kind oder die Kinder ist für uns jemand anderes, nämlich ein junger Mann namens Franz Andreas Christoph Maseberg. Wir machen es uns im Folgenden etwas einfacher und bleiben einfach beim ersten Vornamen Franz. Also Franz Maseberg, Mitte 20, ledig und seinerzeit seit etwa 4 Monaten Müllergeselle auf der Mühle der Familie Strumpf. Und als Geselle war er nicht nur ein Mitarbeiter im heutigen Sinne, sondern auch ziemlich intensiv in das Leben der Familie eingebunden. Das war ein Job mit Kost, Logis und sozialem Anschluss an den Chef und seine Angehörigen, wenn man so will. Und dieser Familienanschluss, dieses Zusammenleben und die Versorgung, das war für diese Zeit ein übliches Lebensmodell, sei es jetzt eben für Lehrlinge und Gesellen in handwerklichen Betrieben oder zum Beispiel auch für Mägde und Knechte, wenn man eher auf den landwirtschaftlichen Bereich schaut. Über die konkrete Wohnsituation in unserem Fall, da wissen wir, dass die Familie Strumpf ein separates Wohnhaus besaß, das sich ganz nah bei der Windmühle befand. Franz Maseberg hatte seinen Schlafplatz aber nicht im Haus, sondern in der Mühle selbst. Unser Müllergeselle Maseberg wollte an diesem 23. Oktober eigentlich auch ganz gerne zum Theaterabend im Dorf, aber daraus wurde nichts. Die Müllerin wollte oder sollte nicht alleine zu Hause bleiben. Offenbar spielte da die Angst vor Dieben, Räubern und Einbrechern eine gewisse Rolle, weil die Mühle eben etwas abseits des Ortes lag. Nicht sehr weit, vielleicht so 500 Meter, aber das Unsicherheitsgefühl war trotzdem nicht vollkommen aus der Luft gegriffen. Überfälle auf abgelegene Höfe und Anwesen kamen damals durchaus von Zeit zu Zeit vor. Aus den Quellen erfahren wir dann auch von verschiedenen Maßnahmen, die auf der Mühle getroffen wurden, um sich vor Verbrechen zu schützen. Zum Beispiel schickte der Müller seinen Gesellen am fraglichen Abend mit einer Flinte auf ein Feld, um dort einmal in die Luft zu schießen und potenzielle Räuber zu verscheuchen, die ja vielleicht schon in der Nähe lauerten. Außerdem hielt man sich mehrere Wachhunde. Die Ehefrau mit ihrem kleinen Kind sollte aber trotzdem nicht alleine zu Hause bleiben, gerade an einem Oktoberabend, an dem es früh dunkel wurde. Ob das jetzt ihr persönlicher Wunsch war oder der ihres Mannes, das wissen wir nicht genau, aber es bedeutete jedenfalls, wenn der Meister ins Theater wollte, dann musste sein Geselle zu Hause bleiben. Müllermeister Strumpf machte sich gegen 19.30 Uhr auf den Weg nach Biere, um sich die Österreicher in Hamburg anzusehen. Bei ihm zu Hause scheint es aber auch ganz unterhaltsam zugegangen zu sein. Zur Müllerin und dem Gesellen Franz Maseberg gesellte sich noch ein weiterer junger Mann namens Friedrich Schumann und zu dritt vertrieb man sich die Zeit mit Kartenspielen. Gegen 22:30 verabschiedeten sich die beiden Männer, obwohl Müller Strumpf noch nicht zurück war. Die Müllerin gab Franz Maseberg den Haustürschlüssel und bat ihn, von außen abzuschließen und den Schlüssel dann an die Türklinke zu hängen. Also vermutlich wollte sie einfach ins Bett gehen und sicherstellen, dass ihr Mann ins Haus kam, ohne sie dabei zu wecken, aber naja, so viel mal zum Thema Sicherheit auf dieser Mühle. Nun, die Räuber kamen in dieser Nacht nicht, aber auch jemand anderes blieb aus, nämlich der Müller Christoph Wilhelm Strumpf. Als seine Ehefrau Auguste Friederike am nächsten Morgen gegen 4:30 aufstand, fand sie das Bett ihres Mannes unberührt. Verständlicherweise war sie beunruhigt und machte sich sofort auf die Suche. Als sie das Haus verließ, fiel ihr auf, dass die Eingangstüre einen Spalt weit offen stand und der Schlüssel von außen steckte, also nicht so, wie der Geselle es am Abend hinterlassen hatte oder zumindest hinterlassen sollte. Die Müllerin Strumpf lief zur Mühle und rief nach Maseberg, der dort, wie gesagt, wohnte. Gemeinsam und im Licht einer Laterne suchten sie das Grundstück und die Umgebung ab und sie wurden auch bald fündig. Der Gebäudekomplex mit Wohnhaus, Mühle und anderen Wirtschaftsgebäuden war von einem Zaun umgeben, der mehrere Durchgänge hatte. Über die östliche Pforte kam man auf einen Weg, der direkt nach Biere führte, und das war also der Weg, den der Müller am Abend gegangen war und den er mutmaßlich auch nach dem Theaterabend benutzt hatte, um wieder nach Hause zu kommen. Ja, und genau an diesem Weg, nur einen Steinwurf von der Mühle entfernt, lag nun die übel zugerichtete Leiche des Müllers. Ich verzichte ja normalerweise auf alle blutigen Details, wenn sie nichts zur Sache tun, aber heute scheint es mir tatsächlich mal sinnvoll, etwas genauer hinzusehen, einfach auch, um euch das Ausmaß der Gewalt darzustellen, das hier angewandt wurde. Wir hören dazu aus den Quellen, was die Leichenschau ergeben hat und das Ganze wie immer in einer leicht bearbeiteten und gekürzten Fassung.
Bei näherer Besichtigung fand man die Leiche auf dem Gesicht am Boden liegend, den Kopf über den rechten Arm gelehnt. In der Nähe des Kopfes, welcher eine tiefe, runde Aushöhlung in den Erdboden gemacht hatte, zeigte sich eine große Blutlache, in welcher drei aus dem Oberkiefer herrührende Schneidezähne gefunden wurden. Das Gesicht war bis zur Unkenntlichkeit mit eingetrocknetem Blut bedeckt, der obere Teil des Unterrocks mit Blut getränkt. Die noch am selben Tage vorgenommene gerichtliche Obduktion der Leiche ergab namentlich auf dem rechten unteren Teile des Gesichts das Vorhandensein zahlreicher bedeutender Verletzungen. Die Weichteile waren hier völlig zerrissen, der Unterkiefer aus den Bändern gesprungen und in der Mitte von oben nach unten in gerader Richtung durchbrochen. Aus dem Oberkiefer fehlten die drei in der Blutlache gefundenen, genau in die Lücken passenden Schneidezähne. Der Gesamteindruck dieser in der rechten unteren Gesichtshälfte vorgefundenen Verletzungen war der einer Zerreißung und Zerquetschung der Weichteile und Zertrümmerung der darunterliegenden Knochengebilde durch mehrere, oftmals hintereinander geführter Hiebe mittels eines wuchtigen, zum Teil zackig stumpfen Instruments.
Ja, soweit mal die Quelle. Es gab noch einige weitere Verletzungen, nämlich eine am linken Auge und dann drei Rippenbrüche, die nach Meinung der Ärzte auch auf dieses stumpfe Instrument zurückgeführt werden konnte, von dem ihr gerade gehört habt. Worauf ich hinaus will mit dieser Schilderung, der Müller war wirklich brutal und mit großer Gewalt attackiert worden. Die Gerichtsärzte gingen übrigens davon aus, dass er diesen Angriff trotzdem zunächst überlebt hatte, bewusstlos zurückblieb und erst im Laufe der Nacht verstorben war. Erste Zeugenvernehmungen ergaben, dass Christoph Wilhelm Strumpf das Theaterstück in Biere wie geplant besucht hatte und anschließend noch einige Zeit im Wirtshaus blieb. Das verließ er dann gegen 23.45 Uhr, um nach Hause zu gehen, und zu diesem Zeitpunkt wurde er zum letzten Mal lebend gesehen, wenn man mal von seinem Mörder absieht. Augenzeugen der Tat gab es nicht, aber verschiedene Leute in Biere hörten in dieser Nacht etwas und sie konnten auch die Uhrzeit ziemlich genau angeben, aus einem einfachen Grund. In Biere gab es damals noch einen Nachtwächter, der auf seinem Rundgang durch das Dorf die Stunden ausrief, und der hatte gerade 12 Uhr ausgerufen, als ein lautes Knallgeräusch wie von einem Schuss zu hören war. Das war also etwa eine Viertelstunde, nachdem das Opfer das Wirtshaus verlassen hatte, und passte von der Zeit und der Wegstrecke her ganz gut ins Bild. Aber es passte halt überhaupt nicht zu den Verletzungen, denn Strumpf war ja erschlagen worden und nicht erschossen. Trotzdem, drei Zeugen und eine Zeugin waren sich sicher, kurz nach Mitternacht einen Schuss gehört zu haben, darunter auch der Nachtwächter selbst. Eine Zeugin schaute nach dem nächtlichen Knall aus ihrem Fenster und sah im Bereich der Mühle ein Licht brennen. Ein anderer sagte aus, dass das Geräusch seiner Meinung nach aus der Richtung der Mühle kam. Und als einziger hatte er direkt danach noch zwei kurz aufeinanderfolgende Hilfeschreie gehört. Er glaubte sogar, die Stimme des Müllers Strumpf erkannt zu haben. Also, wenn man dieser Aussage folgt, könnte man sich den Ablauf etwa so vorstellen. Strumpf geht vom Theater nach Hause und wird kurz vor seinem Ziel vom Täter beschossen, aber der Täter trifft ihn eben nicht. Stattdessen prügelt der Unbekannte jetzt mit irgendeinem stumpfen Gegenstand auf ihn ein und Strumpf schreit um Hilfe. So mal als These zum Tatablauf. Fraglich bleibt dabei das Motiv. In der Hosentasche des Opfers fand man seinen Geldbeutel mit einigen Münzen darin, gar nicht mal so wenig übrigens, und in der Nähe lag auch sein Zigarrenetui. Strumpf hatte ja, wie wir gehört haben, Angst vor irgendwelchen lichtscheuen Gestalten, die seine Mühle möglicherweise belauerten, aber nach dem ersten Augenschein sprach alles gegen einen Raubmord, denn ein Räuber hätte das Geld und andere Wertgegenstände natürlich mitgenommen. Bei der näheren Untersuchung des Tatortes wurde dann ein interessanter Fund gemacht, der schließlich etwas Licht in die Sache brachte. Man entdeckte dort nämlich mehrere zusammengeknüllte und leicht angekokelte Papierfetzen, an denen Rückstände von verbranntem Schießpulver hafteten. Und die Ermittler damals, die wussten auch sofort, was sie da vor sich hatten. Das waren nämlich sogenannte Flintenpfropfen. Was hat es damit jetzt auf sich? Eine Flinte ist ja ein Gewehr mit glattem Lauf, mit dem man gewöhnlich Schrotkugeln verschießt. Also nicht ein einziges massives Projektil, sondern viele kleine Kügelchen aus Blei. Heute benutzt man bei dieser Waffenart normalerweise Schrotpatronen mit einer Papp- oder Kunststoffhülle, in der quasi alles schon drin ist. Also das Zündhütchen, dann das Schießpulver und ganz vorn die Schrotkugeln. Und alles wird durch diese Hülse zusammengehalten. Die Patronen werden von hinten geladen. Wenn man dann abdrückt, gibt es eine Zündung, und das explodierende Pulver treibt die Kügelchen aus dem Lauf. Zur Zeit unseres Falles waren solche Patronen aber noch nicht sehr üblich, sondern man musste die Ladung quasi selbst zusammenbasteln. Und dabei geht es jetzt um Vorderlader, also alle Zutaten kamen von vorn in den Lauf hinein, da wo sie nachher auch wieder raus sollten. Ich lasse hier mal die Zündung beiseite, weil in unserem Fall nicht bekannt ist, was für einen Zündmechanismus das betreffende Gewehr hatte. Das ist für uns aber auch ziemlich irrelevant. Was aber auf jeden Fall reinkam, erst das Pulver, dann ein Pfropfen, um das Pulver zu verdichten und damit es nicht wieder einfach so rausrieselt. Dann kam das Schrot und dann noch ein zweiter Pfropfen, wieder um die Ladung zu fixieren und um den Druckaufbau zu verstärken. Und all das wird dann mit einem Ladestock im hintersten Teil des Gewehrlaufs zusammengepresst. Diese Pfropfen konnten grundsätzlich aus verschiedenen Materialien bestehen, aber so unter der ländlichen Normalbevölkerung dieser Zeit waren Papierpfropfen ziemlich üblich. Also einfach ein bisschen Altpapier, zusammengedreht oder zusammengeknüllt und rein in die Flinte. Wenn man jetzt abdrückte, wurden beide Pfropfen einfach ein Stück weit aus dem Lauf geschleudert, aber natürlich nicht so weit wie die kleinen Bleikugeln. Was bedeutet das jetzt für unseren Fall? Zunächst einmal bestätigten die Pfropfen natürlich die Zeugenaussagen. Offenbar war in der Nähe des Tatorts tatsächlich geschossen worden. Aber richtig interessant wurde es erst, als man die Papierstücke auseinanderfaltete und genauer anschaute. Es handelte sich nämlich um Teile eines Theaterzettels. Also das war so eine Art Werbezettel, auf dem drauf stand, wann und wo eine Theateraufführung stattfindet und wer welche Rolle spielt. Quasi ein Flyer, wenn man es modern ausdrücken will. Ja, und ihr ahnt es jetzt vielleicht schon, die Papierstücke gehörten zum Theaterzettel für die Aufführung von Die Österreicher in Hamburg am 23. Oktober 1865 im Wirtshaus in Biere. Also genau die Aufführung, die sich Christoph Wilhelm Strumpf unmittelbar vor seinem Tod angesehen hatte. Ich habe bei der Vorbereitung zu dieser Folge ziemlich lange im Internet gesucht, um irgendetwas über den Inhalt dieses Theaterstücks rauszufinden. Das ist mir, wie gesagt, nicht so richtig gelungen, aber dabei habe ich tatsächlich einen historischen Theaterzettel für genau dieses Stück gefunden. Also natürlich nicht für die Aufführung in Biere, aber man kann sich da einen Eindruck machen, wie so etwas aussieht, und den Link packe ich euch ins Infopaper mit rein, wenn ihr es ganz genau wissen wollt. Ja, jetzt ist der Punkt erreicht, an dem man mal ganz gut seine Sherlock Holmes Skills testen kann durch zwei Fragen. Nämlich erstens, wer wollte auch gerne ins Theater und könnte deswegen vielleicht einen Theaterzettel besessen haben? Und zweitens, wer hatte am Abend vor der Tat mit einer Flinte zu tun? Ja, und da kommt man doch auf einen gewissen Müllergesellen, der die Flinte des Müllers am fraglichen Abend in der Hand gehabt hatte. Und mit dieser Flinte des Müllers ging es zunächst mal einigermaßen rätselhaft zu. Bei den Ermittlungen vor Ort fiel schnell auf, dass sie nirgends zu finden war. Als der Müllergeselle Maseberg darüber befragt wurde, sagte er, dass ihm der Müller die Waffe am Abend gegeben habe, wie gesagt mit dem Auftrag, auf ein bestimmtes Feld zu gehen und dort einmal in die Luft zu schießen. Und das hat er dann wohl auch gemacht, so gegen 19 Uhr. Das Feld war übrigens nicht in der Nähe des Tatorts, die Papierpfropfen stammten also nicht von diesem Schuss. Anschließend ging Maseberg dann ins Wohnhaus der Müllerfamilie. Die Flinte stellte er in den Hausflur und den Abend verbrachte er bekanntlich mit der Müllerin und diesem Friedrich Schumann beim Kartenspiel. Als er dann spätabends ging, will er die Flinte dort zurückgelassen haben, aber wie gesagt, dort im Flur war sie am nächsten Tag nicht mehr zu finden. An der Stelle muss man vielleicht kurz an die Sache mit der Haustüre erinnern. Am späten Abend hing der Schlüssel an der Klinke, morgens stand die Tür aber offen. Man könnte jetzt annehmen, dass so ziemlich jeder die ganze Nacht über die Möglichkeit gehabt hätte, die Flinte aus dem Hausflur zu holen. Aber so ganz stimmte das nicht. Es gab ja noch die Wachhunde und die hätten angeschlagen, wenn dort mitten in der Nacht ein Fremder über das Anwesen geschlichen wäre. Die Müllerin Auguste Friederike Strumpf war sich sicher, dass sie vom Bellen der Hunde aufgewacht wäre, aber sie hörte eben nichts. Wobei, fairerweise muss man vielleicht dazu sagen, dass die Müllerin auch nicht bei den Zeugen genannt wird, die diesen Schuss um Mitternacht gehört hatten, obwohl der ja vermutlich ganz nah bei der Mühle abgefeuert wurde. Also vielleicht hatte sie auch einfach einen stabilen Nachtschlaf, aber es war trotzdem ein zusätzliches Indiz, das wieder auf Franz Maseberg hindeutete. Denn den kannten die Hunde natürlich und außerdem wusste er genau, wo der Haustürschlüssel und die Flinte zu finden waren. Jetzt, am Tag nach der Tat, behauptete er natürlich das genaue Gegenteil, nämlich, dass er keine Ahnung hätte, wo diese Flinte abgeblieben war. Es gab daraufhin Durchsuchungen auf dem Dachboden, in einer Scheune und in den Stallungen, aber alles blieb ohne Erfolg. Und letztendlich war es dann Franz Maseberg selbst, der das Versteck verriet, natürlich nicht mit Absicht. Den anwesenden Gendarmen und anderen Leuten, die zum Tatort gekommen waren, fiel nämlich auf, dass sich der Müllergeselle eigenartig verhielt. Er wirkte sehr nervös, er zitterte, er gab nur ausweichende Antworten, wenn er befragt wurde. Und selbst als man ihn nach seinem Namen fragte, antwortete er erst nur mit Franz und hatte offenbar Probleme, seinen eigenen Nachnamen herauszubringen. Ja, und noch etwas fiel auf. Er versuchte, die Aufmerksamkeit von der Windmühle wegzulenken, wo er ja seinen Schlafplatz hatte. Also er nannte ganz fadenscheinige Gründe, warum die Flinte dort nicht sein könnte und versuchte auch immer in der Nähe oder in der Mühle selbst zu bleiben, auch als er von dort fortgeschickt wurde. Kurz gesagt, er verhielt sich so auffällig unauffällig, dass sich bald alle sicher waren, dass die Flinte in der Mühle versteckt war. Bei einer genaueren Untersuchung fiel den Anwesenden dann eine Falltür auf, die in den oberen Bereich der Windmühle führte, die aber blockiert war und sich nicht öffnen ließ. Und dazu muss man sich den Aufbau ein bisschen genauer ansehen. So eine Windmühle besteht ja typischerweise aus zwei Teilen. Also unten der unbewegliche Teil, der stabil am Boden verankert ist, und dann oben ein zweiter Teil mit den Flügeln. Und dieser obere Teil ist in der Regel drehbar, damit man die Flügel nach der Windrichtung ausrichten kann. Und genau um diesen oberen Teil geht es. Denn der war am Tag nach der Tat exakt so gedreht, dass diese mysteriöse Falltüre blockiert wurde. Und es konnte auch keine praktischen Gründe haben. Ich hatte ja gesagt, dass es rund um Biere noch weitere Windmühlen gab und alle anderen Müller hatten ihre Mühlen nach Nordosten ausgerichtet. Nur die Strumpfsche Mühle war um 90 Grad verdreht, ihre Flügel zeigten also nach Südosten. Es schien also, als habe jemand ganz bewusst versucht, diese Falltür zu verschließen und zu verbergen. Und naja, das musste natürlich jemand sein, der dort Zugang hatte und außerdem ein bisschen was von Mühlen verstand. Also kurzum, die Mühle wurde gedreht, die Klappe geöffnet und oben fand sich unter einem Laken verborgen die Flinte und zwar in einem ziemlich desolaten Zustand. Der Schaft, also der hintere hölzerne Teil, war zerbrochen und notdürftig mit Bindfaden zusammengeflickt. Außerdem fanden sich an der Waffe zahlreiche Dellen, Kratzer und abgeriebene Stellen. Franz Maseberg sah sich nun gezwungen, seine Aussage zu verändern, aber er stellte sich dabei nicht übermäßig clever an. Seine neue Version lautete, dass er die Flinte nach dem Kartenspielen mit in die Mühle genommen und dort mit Schrot geladen habe. Er sei dann kurz vor 23 Uhr wieder auf dieses besagte Feld rausgegangen und habe noch einmal in die Luft geschossen, von wegen hier Räuber erschrecken und so weiter. Und auf dem Rückweg sei er dann gestürzt, wobei die Flinte ihren Schaden abbekommen habe. Dann habe er sie in der Mühle versteckt, einfach um keinen Ärger mit seinem Müller zu bekommen. Und außerdem behauptete er felsenfest, keinen Theaterzettel für das Stück »Die Österreicher in Hamburg« besessen zu haben. Also wenn man jetzt diesen neuen Angaben folgt, dann müssten die Flintenpfropfen vom Tatort aus einer anderen Waffe stammen, weil seine zur Tatzeit ja angeblich schon kaputt war und er das nötige Papier gar nicht besaß. Allerdings war es nicht besonders schwer, diese Geschichte zu widerlegen. Also erstens hatte Friedrich Schumann das Wohnhaus mit ihm gemeinsam verlassen und bezeugte, dass Franz Maseberg die Flinte zu diesem Zeitpunkt nicht bei sich hatte und nicht mitnahm. Zweitens ist es natürlich ziemlicher Quatsch, eine Flinte mit Schrot zu laden, wenn man eigentlich nur ein bisschen Krach machen möchte, da genügt Pulver. Und drittens, vier Zeugen hatten den Schuss um Mitternacht gehört, aber kein einziger seinen angeblichen Schuss um etwa 23 Uhr. Ja, und das Netz der Beweise zog sich noch deutlich enger, als man den zertrümmerten Schaft der Flinte etwas genauer unter die Lupe nahm, da, So zeigte sich, fehlte nämlich ein Holzsplitter, der bei einer gezielten Nachsuche schnell gefunden wurde, und zwar nur ein paar Meter vom Fundort der Leiche entfernt. Am Gewehr fanden sich außerdem auch Spuren einer eingetrockneten Flüssigkeit, die später unter dem Mikroskop als Blut identifiziert wurde. Also die Waffe war durch den Täter wohl relativ gründlich abgewischt worden, aber es gab mehrere Stellen, die schwer zu erreichen waren, eine dünne Rille in einem Metallteil zum Beispiel, und an solchen Stellen konnte eben noch Blut festgestellt werden, auch mit den Mitteln von 1865. Es wies jetzt also vieles, um nicht zu sagen alles, darauf hin, dass die Flinte zweifach genutzt worden war, um ihren Besitzer, den Müller Strumpf, zu ermorden. Erst durch einen Schuss, der sein Ziel verfehlte, und dann durch den Einsatz als Schlagwaffe, mit der das Opfer zu Tode geprügelt wurde. Ja, und dass mehr und mehr Beweise auf Franz Maseberg als Täter hindeuteten, ich glaube, das muss ich jetzt nicht noch einmal extra betonen. Es fand sich schließlich auch noch weiteres Belastungsmaterial. Bei seinen Sachen in der Mühle entdeckte man versteckte Kleidungsstücke, die Blutspuren aufwiesen. Zum Teil hatte er wohl versucht, diese Flecken rauszuwaschen, aber sie waren immer noch sichtbar. Und Maseberg trat ziemlich ins Fettnäpfchen, als er sich um eine plausible Erklärung dieser Blutspuren bemühte, denn er erzählte, dass er Tauben geschossen und eine Ente gerupft habe und dass das Blut eben daher käme. Nun war es dummerweise so, dass sich die Forensik damals zwar noch etwas schwer tat, menschliches Blut mit letzter Sicherheit zu identifizieren, aber unter dem Mikroskop konnte man das Blut von Säugetieren schon von anderem Tierblut unterscheiden. Und laut den gerichtlichen Sachverständigen stammte das Blut auf den Kleidern definitiv von einem Säugetier, also zum Beispiel auch einem Menschen. Ja, und das wusste Maseberg offenbar nicht, und es war sein Pech, dass er bei seiner Ausrede ausgerechnet auf Vögel gesetzt hatte. Er verlor sich dann in der weiteren Untersuchung noch in weitere Ausflüchte und Erklärungen, die aber alle relativ wenig glaubhaft waren, und wir brauchen die jetzt auch nicht in allen Details und Einzelheiten anschauen. Ja, und wenn ihr jetzt wirklich noch einen allerletzten Beweis brauchen solltet, als Franz Maseberg schließlich verhaftet und dabei durchsucht wurde, fand man bei ihm den Schlüssel zu einem Schrank. Er bat die Polizisten, ihm den Schlüssel zu überlassen, und brach in Tränen aus, als das verweigert wurde. Und es war fast ein bisschen wie bei der Suche nach dem Gewehr. Durch das Verhalten waren sich die Beamten jetzt vollkommen sicher, dass es im Schrank irgendetwas Interessantes zu finden gab. Und voilà, es kamen abgerissene Papierstücke zum Vorschein, und nach ein bisschen Puzzlearbeit mit den Stücken vom Tatort, also diesen Flintenpfropfen, ergab sich ein relativ vollständiger Theaterzettel, natürlich zu dem Stück »Die Österreicher in Hamburg«. Maseberg behauptete später, jemand anderes müsste die Schnipsel dort platziert haben, um ihn reinzureiten. Das entsprach letztlich seiner nicht sehr glücklichen Verteidigungsstrategie, also zu leugnen, wo es eigentlich nichts mehr zu leugnen gab. Und diese Strategie hielt er auch konsequent durch, obwohl alle Sachbeweise gegen ihn sprachen und er seine Aussagen immer wieder ändern musste, um sie an den jeweiligen Ermittlungsstand anzupassen. Da es kein Geständnis gibt, haben wir aber das Problem, dass wir uns den Umständen und Hintergründen dieses Verbrechens nur annähern können. Also ich glaube, was jetzt den groben Tatablauf angeht, da stehen wir auf ziemlich sicherem Boden. Franz Maseberg wird sich die Flinte aus dem Hausflur geholt haben, dann lauerte er seinem Meister auf, schoss eben daneben und tötete ihn dann durch schwere Misshandlungen mit dem Gewehrkolben, wobei die Flinte kaputt ging. Mutmaßlich kamen noch Fußtritte gegen den Kopf und die Brust hinzu, als das Opfer schon am Boden lag. Das vermuteten jedenfalls die Gerichtsärzte. Was uns aber fehlt und wovon wir bisher kaum gesprochen haben, ist das Motiv. Und da wird es in diesem Fall so ganz ohne Geständnis schon schwieriger. Die Ermittler und die Juristen, die damals mit der Sache beschäftigt waren, haben eine These entwickelt, warum Franz Maseberg in dieser Oktobernacht zum Mörder wurde. Bestätigen lässt sich diese These natürlich nicht, aber ich will euch mangels Alternativen diese Möglichkeit vorstellen. Am Ende ist es dann natürlich auch euch irgendwie überlassen, ob ihr dieses Motiv für plausibel haltet oder nicht. sehen wir uns Franz Maseberg dazu vielleicht nochmal etwas genauer an, wobei ich ehrlich gesagt gar nicht so viel über ihn herausgefunden habe. Geboren wurde er 1841 in einem Ort namens Räbke, heute im Landkreis Helmstedt in Niedersachsen. Das liegt so 60 Kilometer Luftlinie nordwestlich vom Tatort entfernt. Heute ist dazwischen die Landesgrenze Niedersachsen-Sachsen-Anhalt und auch damals war da schon eine Grenze dazwischen, denn Räbke lag im Herzogtum Braunschweig und Biere, wie gesagt, in Preußen. Über Masebergs früheres Leben ist nicht viel bekannt. Wir wissen nur, dass er vor der Stelle bei Müllermeister Strumpf schon andere Arbeitsstellen hatte und dort wohl keinen besonders guten Eindruck hinterließ. Ein früherer Meister beschrieb ihn, ich zitiere, als bösartigen, heimtückischen, zuweilen dem Trunke ergebenen, widerspenstigen und ungehorsamen Menschen. Und dann gibt es noch ein zweites Zitat über ihn, das auch tief blicken lässt. Maseberg sei ein eitler, im Umgang mit Frauen versuchter, geschlechtlich sehr leichtsinniger, unmoralischer Mensch. Diese zweite Beschreibung wird auch belegt durch einen Brief, der im Rahmen der Ermittlungen gefunden wurde. In diesem Brief bat Franz Maseberg seinen Bruder, ihm doch bitte ein Abtreibungsmittel zuzusenden für eine junge Frau, die von ihm schwanger sei. Über die genauen Hintergründe dieser Geschichte ist nichts bekannt, aber sie wurde eben als ein Beleg hergenommen für einen unmoralischen, weil sexuell aktiven Lebenswandel. Im Juli 1865 nahm Franz Maseberg dann die Stelle bei der Müller-Familie Strumpf in Biere an. Und was soll ich sagen, er verhielt sich dort offensichtlich mustergültig und kam sehr gut mit seinem Meister aus. Und angeblich eben nicht nur mit dem Meister. Wir hören hier noch einmal in die Quelle rein, wobei ich euch dazu sagen muss, ich habe hier zwei Stellen des gleichen Textes miteinander verbunden und leicht bearbeitet, ohne natürlich den Sinn zu entstellen. Es startet in der örtlichen Gerüchteküche.
In dem Dorfe Biere ging unmittelbar, nachdem die Tat entdeckt worden war, das Gerücht. Maseberg habe den Strumpf erschlagen, um dessen Frau zu heiraten. Seine Führung bei Strumpf, bei dem er seit kaum 4 Monaten diente, war immer gut gewesen. Namentlich war es ihm gelungen, die Zufriedenheit der noch jungen Meisterin zu erwerben, indem er derselben in der Wirtschaft behilflich war, wofür sie sich gleichfalls freundlich und gefällig gegen ihn zeigte. Maseberg scheint die Freundlichkeit der Frau Strumpf, einer übrigens unbescholtenen Frau, die mit ihrem Manne in glücklicher Ehe lebte, für Zuneigung gehalten zu haben. Er fasst, wie man überzeugt sein muss, den Gedanken, den Meister, einen kräftigen, gesunden Mann in der Blüte seiner Jahre, zu beseitigen und die Witwe, eine pekuniär sehr vorteilhafte Partie, zu heiraten.
Eine pekuniär sehr vorteilhafte Partie, also gemeint ist eine Frau mit Vermögen, die außerdem ja auch noch eine Mühle mit in die Ehe bringen würde. Keine schlechten Aussichten für einen relativ armen Müllergesellen. Und da soll er eben sein früheres, schlechtes Benehmen abgelegt und sogar im Haushalt mitgeholfen haben, um sich schon mal beliebt zu machen. Es wird da sogar ein angeblicher Wortwechsel zwischen dem Müller Strumpf und seinem Gesellen zitiert, der sich auf das gute Verhältnis zur Ehefrau bezieht. Als Müller Strumpf nämlich einmal krank war, da soll er scherzhaft gesagt haben, falls er jetzt sterbe, solle seine Frau den Franz Maseberg heiraten. Maseberg habe allerdings erwidert, sie sei ihm zu alt. Über diese Stelle habe ich mich bei der Recherche zu dieser Folge ein bisschen gewundert, weil in meiner Hauptquelle zu lesen ist, dass Auguste Friederike Strumpf erst 26 Jahre alt gewesen sei, damit rund 13 Jahre jünger als ihr Ehemann, aber eigentlich nur 2 Jahre älter als der 24-jährige Maseberg. Und da fand ich diese Aussage dann doch etwas seltsam von wegen zu alt. Und nach diesen Unklarheiten über die Zahl der Kinder, über die ich ja auch schon gestolpert war, da habe ich sicherheitshalber noch einmal ins Kirchenbuch geschaut und es hat sich tatsächlich gelohnt. Frau Strumpf war zum Zeitpunkt der Tat 35 Jahre alt, also doch deutlich näher am Gatten. Ein Irrtum oder vielleicht auch ein Druckfehler in der Quelle. Aber egal, zu alt oder nicht, in Biere gab es jedenfalls anhaltende Gerüchte wegen eines angeblichen Verhältnisses oder zumindest einer gewissen zärtlichen Zuneigung. Maseberg soll diesen Verdacht wohl auch durch einige Äußerungen in Gesprächen befeuert haben. Naja, und dass er dem Müller das gesagt hat, von wegen die Frau sei ihm zu alt und so, muss natürlich auch nicht viel bedeuten. Er konnte ja irgendwie schlecht sagen, alles klar, ich stehe bereit, falls du morgen stirbst, heirate ich sie. Wie gesagt, ohne ein Geständnis ist es mit dem Motiv bei diesem Fall alles etwas vage, aber soweit die Theorie. Die zuständigen Juristen fanden diese Version jedenfalls plausibel. Vielleicht, so ihre These weiter, hatte sich Maseberg auch durch einen schönen, vielversprechenden Abend beim gemeinsamen Kartenspielen verleiten lassen, nun endlich zur Tat zu schreiten und den Weg zur Ehe frei zu machen. Eine Tatbeteiligung von Auguste Friederike Strumpf wurde übrigens nie vermutet. Schauen wir noch kurz auf die gerichtliche Aufarbeitung des Falles. Der erste Prozess gegen Franz Maseberg fand am 26. und 27. März 1866 vor dem Schwurgericht in Magdeburg statt. Der Angeklagte leugnete die Tat wie bisher, die Geschworenen sahen das mit Blick auf die immense Beweislast aber anders und entschieden, dass er schuldig sei, und zwar des Mordes. Die Richter sprachen daraufhin die einzig gesetzlich vorgesehene Strafe aus, nämlich die Todesstrafe. Dieses Urteil hatte allerdings keinen Bestand, denn das Obertribunal in Berlin als höchster Gerichtshof im Königreich Preußen hob es wieder auf. Mit der Schuld oder mit der Unschuld von Franz Maseberg hatte das allerdings rein gar nichts zu tun, dafür aber mit einem etwas kuriosen Formfehler. Preußische Geschworene mussten eine ganze Reihe von Bedingungen erfüllen. In der entsprechenden Verordnung heißt es, ich zitiere hier nochmal, zum Geschworenen kann nur berufen werden, wer die Eigenschaften eines Preußen besitzt, 30 Jahre alt ist, im Vollgenuss der bürgerlichen Rechte sich befindet, lesen und schreiben kann und wenigstens ein Jahr in der Gemeinde, in welcher er sich aufhält, seinen Wohnsitz hat. In weiteren Detailbestimmungen wurden bestimmte Personen ausgenommen, zum Beispiel Geistliche, Volksschullehrer, Minister, Justizbeamte, Männer im aktiven Militärdienst, Dienstboten, Männer über 70 Jahren und Bürger mit geringen Einkommen. Und Frauen, man ahnt es, waren ebenfalls grundsätzlich nicht zugelassen. Im Prozess gegen Franz Maseberg, so stellte sich heraus, hatte ein Geschworener mitgewirkt, der eine Bedingung nicht erfüllte. Und das war jetzt natürlich kein Minister, kein Pfarrer, kein Lehrer, keine Frau und auch kein Analphabet. Viel schlimmer, es war kein Preuße. Der gute Mann lebte seit Jahren im Königreich, hatte in seiner Gemeinde sogar verschiedene Ämter ausgeübt, aber er hatte halt nie offiziell die Staatsbürgerschaft erhalten und besaß damit nicht die Eigenschaften eines Preußen. Also, das Urteil war damit ungültig. Im September 1866 wurde der Prozess wiederholt, diesmal mit tauglichen Geschworenen und dem exakt gleichen Ergebnis: schuldig des Mordes und Todesstrafe. Das Urteil erlangte Rechtskraft, Franz Maseberg wurde aber ein Jahr später durch den König begnadigt zu einer lebenslangen Zuchthausstrafe. Über sein weiteres Schicksal, also ob er zum Beispiel in der Haft gestorben ist oder ob er jemals wieder auf freien Fuß kam, habe ich leider nichts herausgefunden. Aber wir können an dieser Stelle nochmal einen raschen Blick auf die Frau werfen, die er ja angeblich heiraten wollte und die durch ihn zur Witwe wurde. Ihr erinnert euch noch, Auguste Friederike Strumpf war zum Zeitpunkt der Tat schwanger. Am 22. Mai 1866 brachte sie einen Sohn zur Welt, dem sie den Namen Christoph Wilhelm gab, also den Namen seines ermordeten Vaters. Ein Jahr später heiratete sie dann einen 10 Jahre jüngeren Müllermeister, dem sie offenbar nicht zu alt war. Mit ihm hatte sie noch weitere Kinder. Sie überlebte auch ihren zweiten Ehemann und starb erst 1913 im Alter von 74 Jahren in Biere. Und das war's dann auch mit dieser Folge von Böses Blut. Ich hoffe, ihr hattet ein spannendes Hörerlebnis. Falls es der Fall gewesen sein sollte, könnt ihr das durchaus gutieren, indem ihr uns zum Beispiel eine Bewertung bei Spotify oder bei Apple Podcasts dalasst. Wir sind dann in 3 Wochen wieder für euch da und jetzt hören wir aber schon mal in den Fall rein, der euch dann erwartet.
Berlin im Jahr 1913. Nach jahrelanger Fahndung ist es den Behörden endlich gelungen, einen gefährlichen Verbrecher zu fassen und vor Gericht zu stellen. Der Vorwurf wiegt schwer. Der einschlägig vorbestrafte Bruno Bierwagen soll vor 4 Jahren seine geschiedene Ehefrau erstochen haben. Alle Beweise sprechen gegen den Angeklagten und es gibt eigentlich keine ernsthaften Zweifel an seiner Schuld. Bevor sich das Gericht dem eigentlichen Verbrechen zuwenden kann, muss es aber eine ganz andere Frage klären. Ist der Mann auf der Anklagebank überhaupt Bruno Bierwagen? Allen Beteiligten steht ein bizarres Schauspiel bevor, das sogar die Logik der Strafprozessordnung auf die Probe stellen wird.
Ja, mir bleibt noch das große Dankeschön an alle, die diese Folge möglich gemacht haben. Allen voran natürlich Jan Schellenberger und Katha Merz. Und dann natürlich auch an unsere mittlerweile wirklich bewährte Sprecherin Karin Friedle-Unger, die uns für die Quellenzitate in dieser Folge wieder ihre fantastische Stimme geliehen hat. Vielen Dank, liebe Karin, immer wieder schön mit dir zusammenzuarbeiten. Und ihr da draußen, bleibt uns bitte treu und gewogen. Bis ganz bald, euer Jan Wichert.